Paul Schreier. Chronik einer angekündigten Krise. Wie ein Virus die Welt verändern konnte. Die Corona-Krise im Jahr 2020 hat die deutsche Gesellschaft gespalten. Vermeintlich paranoide Verschwörungstheoretiker kämpfen gegen die Corona-Diktatur. Vermeintlich naive Bürgerinnen beugen sich unkritisch allen Maßnahmen. In seiner Chronik einer angekündigten Krise bricht Paul Schreier eine Lanze für die Grauzonen des Wissens. Man muss keinen kruden Theorien folgen, um politische Entscheidungen kritisch zu hinterfragen, meint der Autor. Er analysiert die Ereignisse vor und während der Corona-Krise und fragt, was, wenn dahinter eine Agenda steckt? Um Informationen richtig einordnen zu können, musst du wissen, woher sie kommen und herausfinden, wem sie etwas nutzen. Daher möchten wir dich darauf hinweisen, dass Paul Schreier durchaus umstritten ist. Er veröffentlicht zum Beispiel unter anderem bei KenFM, ist gerne gesehener Gast bei RT Deutsch und hält auch eine Verschwörung zu 9/11 für möglich. Für diese Blinks gilt also ganz besonders: Schalte dein Gehirn ein und bilde dir deine eigene Meinung. Blink Nummer 1. Manche wissenschaftlichen Erkenntnisse sind falsch und einige Verschwörungen sind real. Im Laufe der Corona-Krise hat sich ein Mechanismus etabliert. Sobald jemand Zweifel an den offiziellen Informationen äußert, wird er in die Schublade mit den Aluhutträgern und Chemtrail-Gläubigen einsortiert. Eine arme, verwirrte Seele eben, die auf jeden Quatsch hereinfällt. Natürlich ist es gut, Informationen kritisch zu prüfen und nicht einfach alles zu glauben. Allerdings gilt das nicht nur für Verschwörungserzählungen, sondern auch für das System, das wir so griffig als die Wissenschaft bezeichnen. Die Wissenschaft ist keine einzelne Institution. Es sind viele Forscher, Teams, Universitäten und Labore. Sie alle haben ihre eigenen Theorien, die sich häufig widersprechen und auch regelmäßig widerlegt werden. Und auch die Wissenschaft hat schon so einige Falschinformationen verbreitet. Erinnerst du dich daran, dass wir alle jahrzehntelang davon überzeugt waren, dass Spinat unglaublich viel Eisen enthält? Das galt schließlich als wissenschaftlich bewiesen. Die Realität? Ein Kommafehler. Umgekehrt gibt es auch Verschwörungstheorien, die sich als wahr erweisen. Denk nur an die Glühbirnen. Es ist bekannt, dass sie ohne Probleme 100 Jahre am Stück brennen können. Leider haben sich die Glühbirnenhersteller dazu verschworen, die Haltbarkeit ihrer Birnen künstlich zu begrenzen, um mehr davon zu verkaufen. Bis vor wenigen Jahren galt es auch noch als Verschwörungserzählung, dass ausländische Geheimdienste bei uns alles Mögliche abhören. Bis Edward Snowden kam und genau das bestätigte. So betrachtet wird deutlich, blind der Wissenschaft zu vertrauen, ist genauso falsch, wie unreflektiert an Verschwörungstheorien zu glauben. Während der Corona-Krise ist das Selbstdenken allerdings aus der Mode gekommen. Wer zur aufgeklärten, vernünftigen Mehrheit gehört, glaubt an das, was Christian Drosten und die Johns Hopkins University veröffentlichen. Alles andere ist indiskutabel. Das hängt auch damit zusammen, dass uns die Krise global und persönlich in eine unsichere Situation gebracht hat. Nur logisch, dass wir uns da gerne an einfache und klare Wahrheiten halten, die uns vermeintliche Sicherheit schenken. Aber was, wenn wir getäuscht werden? Traust du dich, die Argumente der Corona-Kritiker ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen? Dann bitte hier entlang. Sehen wir uns mal eine Version der Corona-Geschichte an, die vielleicht eine Verschwörungserzählung ist. Vielleicht aber auch nicht. Blink Nummer 2. Das Forschungsfeld der Biosecurity ist eine Schnittstelle unterschiedlicher Interessen. Auch über das Jahr 2020 hinaus wird die Johns Hopkins University wohl den meisten Menschen ein Begriff bleiben. Schließlich spielte sie eine zentrale Rolle in der Berichterstattung über das neue Coronavirus. Doch warum gerade diese Forschungseinrichtung? Das ist eine längere Geschichte, die sich am Center for Health Security der Universität abspielt. Es wurde 1998 als Center for Civilian Biodefense Studies gegründet. An dem Namen kann man schon ablesen, dass hier auch militärische Fragen eine Rolle spielten. Das Center for Health Security beschäftigt sich mit dem Forschungsfeld der Biosecurity, also der Biosicherheit. Dabei handelt es sich um eine Schnittstellendisziplin, in der Forschung, Militär, Politik und Medizin eine Rolle spielen. Sie beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie man die Bevölkerung am besten vor einem Angriff mit Biowaffen, also zum Beispiel mit Viren, schützen kann. Was Wissenschaftler erforschen und auch zu welchen Ergebnissen sie kommen, hängt davon ab, wer sie bezahlt und wie unabhängig sie von diesen Geldgebern sind. Die Johns Hopkins University ist nicht dem Allgemeinwohl verpflichtet, sondern sie ist eine private Institution, die von zahlreichen Interessenvertretern finanziert wird. Schon Johns Hopkins selbst war zum Beispiel ein Milliardär, der die Gründung der Hochschule 1876 ermöglichte. Das Center for Health Security erhielt mehrere große Spenden von Superreichen, zum Beispiel von Alfred Sloan, der insgesamt mehr als 44 Millionen Dollar spendete. Dadurch trug er entscheidend zur Bildung des Fachgebietes Biosecurity bei und formte es natürlich auch. Menschen, die so viel Geld in die Forschung investieren, tun dies oft nicht nur aus reiner Nächstenliebe. Im Feld der Biosecurity ist das besonders bedeutsam, da sich das Fach an der Schnittstelle verschiedener Bereiche befindet. Viele der gut betuchten Geldgeber der Forschungsinstitute sind auch politisch aktiv. Sie sind an Pharmaunternehmen beteiligt oder haben eine Karriere beim Militär hinter sich. So entsteht eine komplexe Gemengelage aus verschiedenen Zielen und Standpunkten. Das Militär möchte am liebsten selbst Biowaffen entwickeln. Die Pharmaindustrie hat ein Interesse daran, möglichst viele Arzneien und Impfstoffe zu verkaufen. Politiker möchten gerne ihren Handlungsspielraum erweitern. Reiche wollen ihren Reichtum schützen. Der Name Johns Hopkins University klingt wissenschaftlich, unabhängig und vertrauenswürdig. Aber ihre Geldgeber haben Interessen, die denen der Bevölkerung teilweise diametral gegenüberstehen. Sollten wir den Zahlen der Universität uneingeschränkt vertrauen? Blink Nummer 3. Seit 2001 führt die Johns Hopkins University zunehmend Epidemieplanspiele durch. Die Aufgabe des Center for Health Security ist es also, vor allem die US-amerikanische Bevölkerung im Fall eines Angriffs mit Biowaffen zu schützen. Da Biowaffen unter anderem auch Viren und Bakterien sind, kümmert sich das Center also zusätzlich noch um den normalen Seuchenschutz. Bei einer Epidemie sind alle gesellschaftlichen Bereiche betroffen. Um effizient zu reagieren, müssen daher zwangsläufig viele Akteure mit eingebunden werden. Das Center arbeitete in der Vergangenheit vor allem daran, eine mögliche Antwort auf eine Epidemie vorzubereiten und zu koordinieren. Das wichtigste Instrument dafür waren groß angelegte und professionelle Planspiele. Dabei simulierten die Teilnehmer verschiedene Bedrohungsszenarien und spielten sie mit verteilten Rollen möglichst realistisch durch, um herauszufinden, was im Fall einer Epidemie voraussichtlich passieren wird. Die erste größere Simulation dieser Art hieß Dark Winter und fand im Juni 2001 statt. Im Rahmen der Simulation behandelten die Teilnehmer, zu denen unter anderem verschiedene US-Politiker und Journalisten gehörten, verschiedene Fragen. Zum Beispiel: Wie kann eine Ausgangssperre durchgesetzt werden? Was passiert, wenn wir die Schulen schließen? Ist es sinnvoll, das Kriegsrecht auszurufen? Im Laufe des Planspiels kam es zu Unruhen in der Bevölkerung. Das Militär musste eingesetzt werden, um sie unter Kontrolle zu bringen. Seitdem hat das Center for Health Security noch mehrere Planspiele durchgeführt, die immer hochkarätiger besetzt und professioneller umgesetzt wurden. Außerdem wurden die Simulationen international. Beim Projekt Atlantic Storm im Januar 2005 spielte zum Beispiel Madeleine Albright, ehemalige US-Außenministerin, die Rolle der US-Präsidentin. Die Ex-WHO-Chefin Gro Harlem Brundtland spielte die WHO-Chefin. Außerdem nahmen Vertreter von Forschung, Pharma und Militär teil. Auch deutsche Politiker, Staatsminister und Militärs waren mit von der Partie. All das geschah unter der Führung der Vereinigten Staaten, die auch alle Informationen bereitstellten. Die verschiedenen Planspiele hatten alle ähnliche Ergebnisse. In den Simulationen musste der Ausnahmezustand ausgerufen werden, es kam zu Massenimpfungen und die Befugnisse der Regierungen wurden massiv ausgeweitet. Ein Szenario, an dem die beteiligten Vertreter der Pharmaindustrie, die Politiker und die Militärs sicher einen gewissen Gefallen fanden. Auch mit chinesischen Behörden, Institutionen und Firmen veranstaltete das Center for Health Security verschiedene Workshops. Dort arbeiteten die Teams unter anderem zum Thema Krisenkommunikation. Welche Informationen sollen im Fall einer Epidemie an die Bevölkerung weitergegeben werden? Blink Nummer 4. Ende 2019 wurde das Drehbuch für eine internationale Pandemie perfektioniert. Das letzte große Planspiel am Center for Health Security fand im Oktober 2019 statt. nur wenige Monate bevor die Corona-Krise unsere Welt erschüttern sollte. Es trug den Namen Event 201 und das Drehbuch hatte einige erstaunliche Parallelen zur nahen Zukunft. Simuliert wurde der Ausbruch einer Krankheit, die von Coronaviren verursacht wird, die von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wurden. Die Krankheit hat eher schwache Symptome, ist aber leicht übertragbar. Die Bill und Melinda Gates Foundation und das World Economic Forum, kurz WEF, finanzierten Event 201. Das WEF ist eine Vereinigung der 1000 größten Unternehmen der Welt und organisiert auch das bekannte Treffen in Davos. Der Ablauf war ähnlich wie in den Planspielen davor. Das Drehbuch sah voraus, dass sich Verschwörungserzählungen ausbreiten würden, laut denen die Pharmaindustrie das Virus selbst erschaffen hätte. Deswegen sollte das Vertrauen der Bevölkerung in Konzerne und Politik gestärkt werden. Dazu sollte es eine gemeinsame, zentral definierte und internationale Kommunikationsstrategie geben. Das Ergebnis des Planspiels lautete: 56 Millionen Tote innerhalb von 18 Monaten, dann verebbt die Pandemie. Aus den Erfahrungen leiteten die Organisatoren folgende Empfehlungen ab. Politik und Wirtschaft sollten im Falle eines Ausbruchs enger zusammenarbeiten. Die Entwicklung von Impfstoffen sollte weniger stark reguliert werden. Außerdem sollten die Akteure lernen, die Medien mit gewünschten Informationen zu fluten, um andere Berichte in den Hintergrund zu drängen. Die Teilnehmerliste von Event 201 war hochkarätig. Aus der Industrie kamen zum Beispiel der Vizepräsident des Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson, Adrian Thomas, sowie Matthew Harrington, Präsident der weltweit größten PR-Agentur Edelman. Mit dabei war auch die ehemalige australische Gesundheitsministerin Jane Halton, die zuvor bei der WHO und der Gates Foundation gearbeitet hatte. Auch der Chef-Krisenmanager der Lufthansa war mit von der Partie, sowie ein Abgesandter der Zentralbank in Singapur. Entscheider aus aller Welt erlebten also bei Event 201 hautnah mit, wie man bei einer Epidemie am besten reagieren sollte. Kein Wunder, dass sie wenige Monate später nur ihre Pläne aus den Schubladen holen mussten. Außerdem nahmen bei der Simulation einige Vertreter eines sehr speziellen Fachgebiets teil: Population Control. Blink Nummer 5. Vertreter der Population Control bereiteten sich ebenfalls auf den Epidemiefall vor. Worum geht es also bei Population Control, also der Bevölkerungskontrolle? Ganz kurz gesagt, darum, dass es für viele Akteure wünschenswert ist, dass in wirtschaftlich schwächeren Ländern weniger Menschen leben. Das offizielle Narrativ dazu lautet folgendermaßen: Für viele Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika wäre eine kleinere Bevölkerung gut, denn dadurch hätten sie weniger Menschen zu versorgen und könnten sich wirtschaftlich besser entwickeln. Sie könnten ihren Kindern und Jugendlichen eine bessere Ausbildung ermöglichen und es gäbe weniger Konkurrenz um die Arbeitsplätze dort. Die Armut würde zurückgehen. Ein geeignetes Mittel dafür wäre es, den Familien dort Verhütungsmittel zur Verfügung zu stellen. Dann hätten vor allem die Frauen die Möglichkeit, sich auch gegen Kinder zu entscheiden, wenn sie das möchten. Das würde die Emanzipation voranbringen und viel Elend verhindern. Soweit die offizielle Version, die von den Geldgebern der Population Control verbreitet wird. Dazu gehören einige alte Bekannte, unter anderem die World Health Organization, kurz WHO, die Bill und Melinda Gates Foundation und die Johns Hopkins University. Hinter den Kulissen sieht Population Control allerdings viel weniger freundlich aus. Denn eine niedrigere Bevölkerung in ärmeren Ländern hat noch ganz andere Vorteile. Zum Beispiel, dass die dort produzierten Rohstoffe eher exportiert werden als vor Ort verwendet. Weniger Geburten und weniger Arbeitslosigkeit bedeuten praktischerweise auch, dass die Wahrscheinlichkeit von Unruhen oder gewaltsamen Demonstrationen sinkt. Bei der offiziellen Erzählung wird außerdem ausgeblendet, dass die südlichen Länder nicht so arm sind, weil die Menschen dort zu viele Kinder haben, sondern weil der Westen sie wirtschaftlich ausbeutet. Daran möchte Population Control auch nichts ändern. Die Methoden, die diese Gruppe anwendet, sind offiziell humanitär, inoffiziell aber oft das Gegenteil. Die WHO führt zum Beispiel in vielen Ländern gratis Tetanus-Impfungen durch. Der verwendete Impfstoff ist jedoch in manchen medizinischen Kreisen umstritten und wird unter anderem mit der Verhinderung von Schwangerschaften in Zusammenhang gebracht. Und was haben die Vertreter der Population Control nun bei Event 201 gemacht? Denk nach. Hervorragend vernetzte Menschen, die die Bevölkerung in ärmeren Ländern reduzieren wollen, nehmen an einem Workshop zur internationalen Seuchenbekämpfung teil. Das kann doch nichts Gutes bedeuten, oder? Blink Nummer 6. Anfang 2020 wurde das Corona-Drehbuch verwirklicht und China erteilte der Welt eine Lektion. Während der verschiedenen Planspiele am Center for Health Security hatten Politiker, Wissenschaftler, Industrievertreterinnen und Medienmacher gelernt, wie eine internationale Pandemie am besten in den Griff zu bekommen ist. Aber wer hatte das Drehbuch dafür geschrieben? Das waren nicht gewählte Bürgervertreter, sondern US-amerikanische Organisationen, die sehr eng mit der Privatwirtschaft und dem Militär verbunden sind. Klar könnten die Regierungen im Ernstfall auch einen anderen Weg einschlagen. Aber warum sollten sie? Kurz nach Silvester ging es los. Das Virus SARS-CoV-2 trat an, um die Welt zu verändern. Von Anfang an wurden die Informationen, die an die Öffentlichkeit gerieten, genau kontrolliert. Zuerst wurden sie von der chinesischen Regierung unterdrückt. Während die Medien im Westen die Vorgänge in China noch weitestgehend ignorierten, waren die Experten im Hintergrund allerdings schon eifrig am Vorbereiten. Ab dem 20. Januar, dem Tag, an dem das World Economic Forum in Davos begann, haute auch der chinesische Staat auf die Pauke. Er riegelte Millionenstädte ab und setzte von einem Tag auf den anderen eine strenge Ausgangssperre durch. Plötzlich schlugen auch die internationalen Medien Alarm. Die Johns Hopkins University stellte ihr Dashboard online, dessen Zahlen ab diesem Zeitpunkt von Journalisten übernommen wurden. Niemand hinterfragte die Erhebungsmethoden oder die Zahlen selbst. Eine private US-Institution hatte mit einem Schlag die Deutungshoheit über eine internationale Pandemie erlangt. In Davos hatten die Reichen und Mächtigen währenddessen genug Zeit, sich in Ruhe abzusprechen, wie sie vorgehen wollten. Am 24. Januar endete das WEF. An diesem Tag sprachen die politischen Führer bereits von einer schrecklichen globalen Krise. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade mal 24 Menschen an dem neuen Virus gestorben. Eine verhältnismäßige Reaktion oder Panikmache? 2 Monate später, im März, zeigten die strengen chinesischen Maßnahmen Wirkung und die Neuinfektionen waren unter Kontrolle. Die Lektion für die westlichen Staaten war eindeutig. Ihr wollt das Virus in den Griff bekommen? Dann müsst ihr hart durchgreifen. Allerdings veröffentlichte China keine Zahlen dazu, wie viele Tests durchgeführt werden. Vielleicht wurde ab März auch einfach weniger getestet. Wir wissen es nicht. Blink Nummer 7. Politik und Medien verbreiteten während der ersten Welle gezielt Panik. In Italien starben am 22. Februar die ersten beiden Menschen an Covid-19. Der Staat reagierte schnell und entschlossen. Schon am nächsten Tag wurden Schulen, Universitäten und Unternehmen geschlossen und ganze Städte abgeriegelt. Die WHO mahnte, die Bedrohung ernst zu nehmen. In den Medien tauchten Bilder von leergeräumten Supermärkten auf. Einige Zeit später wurde auch den letzten Menschen in Europa noch das Fürchten gelehrt. Die Bilder waren apokalyptisch und brannten sich tief in die Psyche der Menschen ein. Reihen von italienischen Militär-LKWs transportieren Leichen von den Krankenhäusern auf die Friedhöfe. Lebten wir jetzt alle in einem Horrorfilm? Es war ein Fest für die Medien. Was sie verschwiegen? Die meisten Patienten waren sehr alt und hatten mehrere Vorerkrankungen. Die Luftverschmutzung in Norditalien ist die höchste in ganz Westeuropa. Die Krankenhäuser in der Gegend waren über Jahre hinweg kaputt gespart worden und zeigten sich auch schon während verschiedener Grippewellen überfordert. Diese Details passten nicht in die Berichterstattung, denn sie erzählten eine viel weniger spektakuläre Geschichte. Alte, kranke Menschen, die im Smog leben, kommen in kaputte Krankenhäuser, wo sie dann sterben. Tragisch, ja. Aber ein Grund zur Panik? Apropos überfüllte Krankenhäuser. Während der Grippewelle 2018 in den USA waren einige Krankenhäuser so überbelegt, dass die Menschen auf den Parkplätzen in Zelten versorgt wurden. Medienecho? Fehlanzeige. Während Corona jedoch überfluteten die Medien die Menschen mit täglich neuen Hiobsbotschaften. Ganz so, wie es die Organisatoren des Planspiels Event 201 empfohlen hatten. Das Robert-Koch-Institut sprach zum Beispiel von einer hohen Sterblichkeitsrate von bis zu 2%. Dabei wurde allerdings nicht näher darauf eingegangen, dass viele Menschen keine oder nur milde Symptome haben und sich überhaupt nicht testen lassen. In Wirklichkeit ist die Rate also vermutlich viel niedriger und könnte ungefähr der einer Grippe entsprechen. Diese Information war der WHO und anderen Experten bekannt, wurde aber nicht kommuniziert. Eine Schlussfolgerung drängt sich auf. Die Angst der Bevölkerung war politisch erwünscht. Und wer Angst hat, denkt weniger nach. Blink Nummer 8. Wir sollten uns trauen, das Coronavirus anders zu betrachten als der Mainstream. Bei den offiziellen Fallzahlen wird auf verschiedene Weise getrickst. Der von Christian Drosten und seinem Team entwickelte PCR-Test zum Beispiel hat eine recht hohe Falsch-Positivrate. Es gibt viel mehr Tests, die gesunde Menschen fälschlich mit einer Coronavirus-Infektion diagnostizieren, als umgekehrt. Auch die Todesursache wird plötzlich anders ermittelt. Wenn zum Beispiel jemand seit Jahren Krebs hat und in der letzten Woche seines Lebens eine Lungenentzündung bekommt, gilt er als Krebstoter. Außer er hat Covid-19, dann gilt er als Corona-Opfer. Selbst wenn jemand Krebs, eine Grippe und Corona hat, steht nur Letzteres auf dem Totenschein. Warum hinterfragt niemand solche Praktiken? Ganz einfach. Wenn ein Mediziner solche Zweifel öffentlich anspricht, wird er ganz schnell als Verschwörungstheoretiker abgestempelt und kann sich von seiner Karriere verabschieden. Die Zahl der Fälle nahm während der ersten Welle ständig zu, bis auch der letzte Deutsche begriffen hatte, was exponentielles Wachstum bedeutet und wie gefährlich es ist. Dass der schnelle Anstieg der Fälle vor allem daran lag, dass viel mehr Tests gemacht wurden, kehrten die Medien hingegen unter den Teppich. Aber wozu diese ganze Panikmache? Vielleicht genau aus den Gründen, die wir schon bei den Planspielen des Center for Health Security gesehen haben. Profite für die Pharmaindustrie, mehr Handlungsspielraum für die Politik. Niemand wird aber gezwungen, die offizielle Version der Corona-Geschichte zu glauben. Du kannst den Virus auch in andere Zusammenhänge stellen. Sieh es mal so. Jeden Tag sterben Menschen und jeder Tod ist eine Tragödie. Hunger, Kriege, Umweltgifte, Verkehrsunfälle, Krankenhauskeime. Wir finden uns mit allem ab, wenn es uns nicht gerade persönlich betrifft. Jeden Tag sterben laut UNICEF 15.000 Kinder an Hunger und vermeidbaren Krankheiten. Wir könnten diesen Kindern helfen, tun es aber nicht. Stattdessen drängt das Coronavirus alles in den Hintergrund. Die offizielle Version der Corona-Krise hat unsere Gesellschaft in Masken- und Aluhutträger gespalten. Die beiden Gruppen stehen sich so feindlich gegenüber, dass sie die Argumente der anderen Seite nicht mehr anhören, sondern sofort ins Lächerliche ziehen. Aber du musst dich daran nicht beteiligen. Trau dich zu zweifeln. Glaub weder der einen noch der anderen Seite alles, sondern frage nach und benutze deinen Verstand. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass mehrere internationale und hochkarätig besetzte Planspiele durchgeführt wurden, um Entscheider aus verschiedenen Bereichen auf eine globale Pandemie vorzubereiten. Dabei spielten auch militärische und privatwirtschaftliche Interessen eine Rolle. Während der Corona-Krise wurde gezielt Panik verbreitet. Du solltest nicht alles für bare Münzen nehmen, was die Medien verbreiten, sondern das offizielle Narrativ hinterfragen. Das waren die Blinks zu Chronik einer angekündigten Krise von Paul Schreier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.